Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Die Koalitionsfraktionen haben sich auf ein umfassendes Werbeverbot für Tabakprodukte geeinigt. Mehr dazu im Verlauf dieser Sendung. Außerdem befassen wir uns mit der Wirkung der Umweltenzyklika von Papst Franziskus, die vor 5 Jahren veröffentlicht wurde. Professor Ulrich Hemel vom Bundesverband Katholischer Unternehmer nimmt Stellung dazu. Die weiteren Themen: Green Deal mit Corona. Kanada knüpft Wirtschaftshilfen an Klimavorgaben. Störche finden keine Frösche mehr. Der Populationsschwund im Spreewald, ein Beispiel von unzähligen für den weltweiten Artenschwund zum Tag der biologischen Vielfalt heute. Und Messer pflegen. Die Spülmaschine ist tabu. Wenig industrielle Tätigkeit, keine Reisen, kaum öffentliches Leben. Ein Virus schaffte vor gut 2 Monaten, was trotz jahrzehntelanger Verhandlungen um Umwelt- und Klimaschutz nie erreichbar schien. In diese Zeit fällt ein besonderer Jahrestag. Vor 5 Jahren, genauer gesagt am 24. Mai 2015, wurde die Umweltenzyklika von Papst Franziskus veröffentlicht. Aus diesem Anlass hat er die Katholiken weltweit zu einer Aktionswoche unter dem Leitmotiv »Alles ist mit allem verbunden« aufgerufen. Über die wichtigsten Thesen und Gedanken der Enzyklika habe ich heute Vormittag mit Professor Ulrich Hemel gesprochen, dem Bundesvorsitzenden des Bundes Katholischer Unternehmer.
Das Wichtigste ist, dass der Papst die Frage der Nachhaltigkeit zurückgeholt hat zu einer sozialen Frage für die gesamte Menschheit. Und er knüpft damit an die christliche Soziallehre, die ja davon ausgeht, dass die Person im Mittelpunkt steht, dass sie in einer Gemeinschaft lebt, also Thema der Solidarität, und dass wir richtige Entscheidungswege brauchen, also Subsidiarität. Und diesen Gemeinwohlgedanken hat er nun ergänzt durch das Thema der Nachhaltigkeit, was sehr, sehr wichtig ist, weil die neue grüne Bewegung ja lange Zeit völlig unabhängig von christlichen Protagonisten stattgefunden hat oder zumindest weitgehend unabhängig davon. Und nun die Nachhaltigkeit und das Bewahren des Hauses der Schöpfung, wie er das sagt, in den Mittelpunkt zu stellen, das ist eine große Leistung und ein großes Signal für die Welt.
Die Frage nach Tätern und Opfern wird ja auch geklärt in dieser Enzyklika. Die reichen Länder strapazierten den Planeten über. Das führe zu Ungerechtigkeit und Armut. Es gebe eine ökologische Schuld des Nordens gegenüber dem Süden, heißt es. Hat sich an dieser Situation in den vergangenen 5 Jahren was geändert?
Sie hat sich eher verschlechtert, auch wenn ich ungern von dem Thema Opfer und Täter spreche. Trotzdem ist es richtig, dass der Raubbau an der Natur noch sich verschärft hat, auch durch die wachsenden Fortschritte im Bereich der Landwirtschaft, im Bereich der Industrialisierung, im Bereich des Verkehrs, die aber viele Länder treffen. Und wir merken das, wir können mit fast 8 Milliarden Menschen unser Lebensmodell in dieser Form nicht weiter betreiben. Wir müssen tatsächlich uns überlegen, wie wir die Kosten der Umweltnutzung besser berücksichtigen, auch in der Gesellschaft, auch durch entsprechende Bepreisungsmodelle.
Die Bundeskanzlerin stellte sich kürzlich beim Petersberger Klimadialog ja hinter die verschärften Klimaziele der EU. Die europäischen CO2-Emissionen sollen bis 2030 nicht um 40, sondern sogar um 50-55% gesenkt werden. Eine zu weitreichende Zielverschärfung, das hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion kritisiert. Angesichts der Corona-Krise werde Deutschland ohnehin schon stark belastet. Wie stehen Sie dazu?
Es ist richtig, dass diese Forderung einen sehr, sehr hohen Anspruch stellt und große Herausforderungen schafft für viele Bereiche der Industrie. Aber es ist auch richtig, dass an dieser Stelle, wie mir scheint, die CDU dazulernen muss und nicht die Bundeskanzlerin. Dass das möglich ist, sehen wir ja. Wir haben ja entsprechende Entwicklungen bereits im südlichen Bundesland Bayern gesehen, wo eben eine konservative Partei wie die CSU eben auch dazugelernt hat und in der Zwischenzeit auf einen deutlich stärker ökologischen Kurs eingeschwenkt ist.
Sehen Sie Ihre Unternehmerkollegen hinter sich stehend?
An dieser Stelle schon. Selbstverständlich gibt es eine große Bandbreite. Die gibt es bei einem so breit aufgestellten Verband wie dem BKU immer. Und da haben wir immer einen vielstimmigen Chor. Trotzdem sind wir ja alle im christlichen Glauben verbunden. Wie wir das nun auslegen, wo wir sagen, wo ist die Belastungsgrenze, das hängt natürlich von der Perspektive ab, von der einzelnen Industrie, vom einzelnen Unternehmen. Insgesamt aber sehe ich, dass es für dieses Thema schon einen großen Zuspruch gibt. Wie sich das nun parteipolitisch ausformt, das ist eine ganz andere Frage. Aber die Grundfrage, die wir gerade behandeln, nämlich die Zentralität des ökologischen Handelns in unserer Welt, wie sie in der Enzyklika zum Ausdruck kommt, das ist für uns alle überhaupt keine Frage. Da sind wir alle dabei.
Wie sieht das aus mit den Unternehmern aus anderen Verbänden?
Wir haben ja die Besonderheit eines im christlichen Glauben verwurzelten Unternehmerverbandes. Daher ist für uns ein Papstwort schon eine ganz wichtige Sache, auch wenn es dazu ebenfalls unterschiedliche Meinungen geben kann. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass viele Unternehmerverbände eben nicht so sehr die Stimme der kleinen und mittleren Unternehmen nach vorne bringen, sondern durchaus auch die Stimme von großen Unternehmen, die weltweit vernetzt sind. Dort herrschen andere Interessen vor. Das kann man durchaus begleiten. Man kann es auch mit kritischer Distanz sehen. Jeder hat das Recht, sich zu Wort zu melden. Aber mir ist eben auch wichtig, dass wir die Stimme der vielen kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland, die sich stark für eine nachhaltige Wende in der Wirtschaft aussprechen, ebenfalls erheben.
Soweit Ulrich Hemel, Bundesvorsitzender des Bundes Katholischer Unternehmer, zu den Auswirkungen der Umweltenzyklika des Papstes, die vor 5 Jahren veröffentlicht wurde. Kanada will die von der Corona-Pandemie betroffenen Großunternehmen finanziell unterstützen, allerdings unter einer Bedingung. Firmen, die Geld erhalten, müssen sich künftig zu Klima- und Nachhaltigkeitszielen bekennen. Antje Passenheim berichtet.
We are in the lucky position.
Nicht jeder Firmenchef in Kanada ist in der glücklichen Lage, in der Jens Merkel ist, der Chef des zu Siemens gehörenden Unternehmens Apical in Ottawa. Es gehört hier zu den wenigen, die nicht Corona gebeutelt sind. Im Gegenteil, der Hersteller von mobilen Blutanalytiksystemen boomt durch die Pandemie.
We posted almost 70 positions.
Gerade wurden wieder 70 Stellen ausgeschrieben, erklärt Merkel in einem Podcast der Deutschen Botschaft. Viel Arbeit gibt es auch bei Dr. Oetker in der Provinz Ontario. Die Tiefkühlpizzen des Konzerns aus Bielefeld finden erst recht in der Krise in ganz Nordamerika reißenden Absatz. Doch das sind Ausnahmen in Kanada. Im April verloren fast 2 Millionen Menschen ihre Jobs. Die Arbeitslosenquote verdoppelte sich fast seit März auf 13%. Kanadas Wirtschaft ist schwer getroffen. Die Regierung lässt sie nicht im Stich, verspricht Wirtschaftsminister Bill Morneau. Alle Wirtschaftsbereiche, die unter der Corona-Krise leiden, können Kredite beantragen. Doch das Hilfspaket der Regierung ist an strenge Bedingungen geknüpft. Boni-Grenzen für Führungskräfte etwa, Kontrolle bei Aktienrückkäufen. Unternehmen, die Gelder erhalten, müssen sich außerdem zu Klimazielen bekennen und unsere Nachhaltigkeitspläne unterstützen. Premierminister Justin Trudeau wirbt mit seiner Umweltpolitik. Nach seiner knappen Wiederwahl im vergangenen Herbst hatte seine grün gefärbte liberale Partei versprochen, den Klimawandel aktiver zu bekämpfen als bisher. Trudeau verteidigt den Green Deal bei der Corona-Hilfe für die Wirtschaft.
People will be asking about what their risk mitigation strategies.
Die Investoren fragen künftig, wie die Unternehmen mit Pandemien umgehen. Aber wir wissen auch, dass der Klimawandel für viele Unternehmen ein großes Risiko darstellt.
To companies' bottom line as well.
Von dem Finanzpaket der Regierung sollen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von umgerechnet 198 Millionen Euro profitieren. Sie müssten aber vorher offenlegen, wie sie ihren Schadstoffausstoß verringern wollen. Die Forderungen erzeugen viel Kritik im Westen des Landes, wo schwerpunktmäßig die Öl- und Gasindustrie angesiedelt ist. Doch Trudeau hält dagegen. Einige Öl- und Gasfirmen hätten bereits solche Schritte für den Klimaschutz eingeleitet.
We have seen many.
Sie haben begriffen, dass wir uns beim Ausstoß von Emissionen verbessern müssen, als Land, aber auch als Industriezweig. Auch die angeschlagenen Fluggesellschaften seien angesprochen. Die größte, Air Canada, hat bereits ihre halbe Belegschaft entlassen müssen. Darunter wiederum leidet auch die deutsche MTU Maintenance mit Hauptsitz in Berlin und Hannover. An ihrem Standort in Vancouver hält das Unternehmen normalerweise die Air Canada-Flotte mit instand, erklärt Yvonne Denz, stellvertretende Leiterin der deutsch-kanadischen Handelskammer. Das grüne Hilfsprogramm verfolgt sie mit großem Interesse.
Die Canadian Chamber of Commerce geht davon aus, dass es ca. 3000 Unternehmen in Kanada gibt, die dafür in Frage kommen.
Dass auch deutsche Unternehmen in Kanada diese Staatshilfe bräuchten, denkt die Wirtschaftsexpertin nicht. Die Firmen, die entsprechende Größe hätten, seien aber für das Programm auch grün genug.
Auf der anderen Seite würde ich aber auch sagen, dass die Unternehmen, die da zum Beispiel reinfallen, also Siemens, BASF, sind auf jeden Fall in dieser Gruppe drin.
In den kommenden Wochen sollen weitere Details zu Kanadas grünem Deal mit der Corona-Hilfe kommen.
Staatshilfen wegen der Corona-Folgen soll es auch für die Lufthansa geben. Und bei den Verhandlungen spielen Klimavorgaben auch eine Rolle. Heute, am Internationalen Tag der biologischen Vielfalt, könnte man über viele Tiere, Pflanzen und Biotope berichten, denen es nicht gut geht. Bei allen Unterschieden zwischen Regenwald, Meer und Ackerlandschaft, die Ursachen für den Artenschwund sind immer dieselben. Der Mensch zerstört oder bedroht Lebensräume und er verändert das Klima. Das gilt auch für den Spreewald im Süden Berlins, eine verwunschene Wasserlandschaft, durch die die Spree meandert. Symboltier ist der Storch, der nun aber zum Sorgenkind geworden ist. Vanja Budde war dort.
So sollte es eigentlich jetzt im Spreewald klingen. Frösche sollten in den Feuchtwiesen quaken, Insekten summen, Störche brüten. Kähne durch die natürlichen Fließe und künstlich angelegten Kanäle des Wasserlabyrinthes gleiten, mit fröhlichen Touristen an Bord. Doch die Kähne bleiben wegen Corona am Ufer verteut und von Fröschen hört man derzeit auch wenig, denn es ist viel zu trocken in dem Feuchtgebiet, erklärt Bernd Elsner vom Weißstorch-Informationszentrum des NABU.
Die Trockenheit dieses Jahr wieder ist ja extrem. Das heißt, die Grundlagen für Insekten ist nicht da. Das ist schlimm.
Nicht nur für die Störche, die Anfang April aus ihren Winterquartieren in Afrika zurückgekehrt sind, sondern schlimm für viele Vögel des Spreewaldes. Einer Erhebung des NABU zufolge sind viele Arten in den vergangenen 30 Jahren um bis zu 90% zurückgegangen. Der Brachvogel beispielsweise gilt nach Angaben der Naturschützer mittlerweile im Spreewald als ausgestorben. Der Rotschenkel aus der Familie der Schnepfen sei akut bedroht. Und es trifft nicht nur Vögel.
Viele Arten sind verschwunden. Ob es der Laubfrosch ist, ob es die Molche sind. Die Gras- und Wiesenfrösche, die sind rückläufig. Es ist erschreckend, wenn man das so sieht.
Die Trockenheit der Feuchtwiesen mache auch den Kranichen und insbesondere den Weißstörchen schwer zu schaffen, sagt Bernd Elsner.
Vor 20 Jahren circa waren noch 100 Paare da, wobei wir jetzt bloß noch 74 oder so haben. Das heißt, ja, ein Viertel ist leider rückläufig.
Ein paar dieser großen Vögel mit 2 Metern Flügelspannweite brütet derzeit im Storchennest neben der Freiwilligen Feuerwehr des Spreewaldörtchens Radusch. Bernd Elsner legt den Kopf in den Nacken, schaut zum Nest empor, das auf einem meterhohen Mast thront. Er hofft auf genug Küken, denn die Reproduktionsrate der Weißstörche ist zu gering.
Es wird brenzlig. Im Moment sieht man ja die Abnahme, man hat ja die Nachzucht nicht. Wir haben unter so circa ein Junges pro Nest oder 1,2 und wir brauchen 1,4, 1,6, um die Population zu erhalten.
Gleichzeitig verlanden im Spreewald viele einst artenreiche Nebenarme. Das Wassermanagement teilen sich die Boden- und Wasserverbände, die Talsperrenverwaltungen und die Flutungszentrale der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft LMBV, die für die Rekultivierung der alten DDR-Tagebaue zuständig ist. Diese Akteure hielten vor allem die Hauptfließe schiffbar, mit Blick auf den Tourismus und seine Kahnfahrten, kritisieren Umweltschützer. Zudem machen auch die Veränderungen in der Landwirtschaft den Weißstörchen das Leben schwer, wie Bernd Elsner erklärt.
Vor 20 Jahren, 30 Jahren waren noch viele Brachflächen, wo der Storch dann doch dies und jenes Futter gefunden hat. Heutzutage haben wir Spargelflächen, wir haben Erdbeerflächen, alles unter Folie, alles, ja, ich will nicht sagen vergiftet, aber alles doch behandelt. Und direkt im inneren Spreewald, da hat sich auch die Landwirtschaft geändert. Da gibt es keine Viehherden mehr oder der Kleinbauer, der mäht nicht kontinuierlich seine Flächen, so dass der Storch da auch nicht ganzjährig Futter hat.
Denn im hohen Gras können sich Heuschrecken, Mäuse und Frösche gut vor den Störchen verstecken. Monokulturen und Pestizide sind für Insekten und Vögel überall ein Problem. Doch im Spreewald kommt noch eine besondere Belastung dazu. Die Spree entspringt in der sächsischen Lausitz im Braunkohlegebiet. Die Tagebaue, während des Abbaus bewusst entwässert, wurden nach der Wende stillgelegt. Der Grundwasserspiegel steigt seitdem wieder und schwemmt Sulfat und Eisenhydroxid in die Spree. Das Eisen in Form von rotbraunem Schlamm tötet Mikroorganismen und Fischlarven. So verockerte Gewässer seien ökologisch quasi tot, klagt das Aktionsbündnis Klare Spree. Bernd Elsner und seinen Mitstreitern bleibt nur zu hoffen, dass es in diesem Jahr dennoch ein paar Storchenküken schaffen, groß zu werden.
Schwindender Artenreichtum im Spreewald. Die Reportage von Vanja Budde war das. Rauchen verstopft ihre Arterien. Dazu das Bild eines einbeinigen Unterkörpers mit Amputationsstumpf. Warnhinweise auf Zigarettenverpackungen sind drastisch. Tabakwerbung allerdings, wie sie einem auf Reklamewänden noch begegnet, ist ästhetisch, genussbetont. Damit soll nun bald Schluss sein. Und auch Kinowerbung für Tabakprodukte wird eingeschränkt. In Fernsehen und Radio und in Zeitungen darf schon lange nicht mehr fürs Rauchen geworben werden. Panayotis Gavrilis in Berlin. Es war ja ein langer Weg bis zur jetzigen Einigung der Koalitionsfraktionen auf ein Tabakwerbeverbot. Wie sieht diese Einigung aus?
Ja, also Außenwerbung soll zum Beispiel auf Plakaten für Tabakprodukte ab dem 1. Januar 2022 verboten werden. Werbung für sogenannte risikoreduzierte Tabakprodukte wie zum Beispiel Tabakerhitzer, die soll dann ab Januar 2023 verboten werden und Außenwerbung für E-Zigaretten sogar erst ab 2024, also eine stufenweise Übergangsregelung. Bereits ab nächsten Jahr soll hingegen Kinowerbung mit Tabakbezug nur vor Filmen laufen, die ab 18 Jahren freigegeben sind. Bisher gilt, Zigarettenwerbung darf erst ab 18 Uhr ausgestrahlt werden, also wenn der Film nach 18 Uhr läuft. Und außerdem soll das Verbot, Tabakprodukte kostenlos zu verteilen, ausgeweitet werden. Also am Rande von Diskotheken oder Kneipen oder Bars, wenn es da sozusagen einen Stand gibt, wo einzelne Zigaretten verteilt werden zum Probieren, das soll es in Zukunft auch nicht mehr geben.
Warum sind denn so lange Übergangszeiten vorgesehen? Dieses Verbot ist ja sowieso schon seit vielen Jahren im Gespräch.
Ja, das ist letztendlich der politische Kompromiss. Die SPD sagt, naja, wir wollten das seit Jahren machen, seit 6 Jahren. Es war hauptsächlich die Union, die da gemauert hat. Das stimmt auch. Deutschland, das muss man wissen, ist das einzige Land der EU, in dem Tabakaußenwerbung noch nicht vollständig verboten ist. Oder anders gesagt, in wohl keinem anderen Land der EU können Tabakkonzerne noch so umfassend werben wie in Deutschland. Es war vor allem die Union, die jahrelang da gebremst hatte, bis sie dann im vergangenen Dezember durch ein auch mit der SPD abgestimmtes Positionspapier ihre Blockade halt aufgab. Das war im Dezember 2019. Jetzt ein halbes Jahr später gibt es den ersten Gesetzentwurf. Aber es gibt auch hier nach wie vor bei der Union Vorbehalte. Also hier geht es um den Konflikt, die Gesundheit und Jugendliche auf der einen Seite zu schützen und andererseits aber auch die unternehmerische Freiheit und eben auch die Freiheit zu werben, nicht einzuschränken. Und diese Übergangsfristen, das kann man so sagen, das ist hier eben ein Kompromiss, wo man dann auch auf die Industrie auch zugehen wollte. Und die SPD sagt, man wollte da einen Haken dran machen und man hat eben diese Fristen dann sozusagen billigend in Kauf genommen, das sagte mir Rainer Spiering heute, der ist in der SPD-Fraktion für dieses Thema zuständig. Ja, also es kommt und eben mit diesen Fristen stand jetzt laut des ersten Gesetzentwurfs.
Es ist, wie gesagt, schon lange im Gespräch. Es haben sich auch ein paar neue Produkte entwickelt, nämlich die von Ihnen schon erwähnten E-Zigaretten und die Tabakerhitzer. Für wie gefährlich hält man die?
Also man kann grundsätzlich festhalten, gut sind sie nicht, harmlos auch nicht, das sagt auch die Tabakindustrie, wobei man sagen muss, so Langzeitfolgen sind noch nicht ganz klar, also erkennbar, es gibt vereinzelte Studien. Gitta Connemann, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, hatte mir heute gesagt, das Gefährdungspotenzial des Eindampfens sozusagen, das soll geringer sein als bei einer herkömmlichen Zigarette, sagte dann aber auch.
Aber es gibt bei E-Zigaretten andere Gefahren, auch E-Zigaretten mit Tabak machen süchtig und für Jugendliche können sie eine Vorstufe für den Tabakkonsum sein. Zudem machen Aromen wie Ananas, Mango, Erdbeere diese für sie hochinteressant und deswegen warnt ja auch das Bundesinstitut für Risikobewertung, gebt Acht, was ihr da gerade in euch reinpfeift.
Ja, eben die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, namentlich die Behördenchefin Heidrun Theiß, die bewertet eben diesen E-Konsum als problematisch, sagte sie, besonders vor dem Hintergrund, dass die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen der inhalierten Substanzen weiterhin unklar sind. Da gibt es ja so auch Aromen wie Mango oder Ananas und deswegen rate man dazu, einfach grundsätzlich davon einfach die Finger zu lassen.
Ausgequalmt. Die Koalitionsfraktionen haben sich auf ein weitreichendes Tabakwerbeverbot geeinigt. Panayotis Gavrilis berichtete. Vielen Dank dafür.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Seit Wochen kochen viele häufiger zu Hause als früher. Und vielleicht fällt dabei auf, dass die vorhandenen Kochmesser schon mal schärfer und schöner waren. Diese Werkzeuge wollen nämlich gepflegt werden. Wie das geht und was dabei absolut tabu ist, sagt Detlef Karg im Verbrauchertipp.
Über 70% der deutschen Haushalte besitzen sie die Spülmaschine, so meldet es das Statistische Bundesamt. Eine durchaus lästige Tätigkeit entfällt mit diesem Haushaltsgerät, denn es ist ein Allrounder. Der Stahl scharfer Küchenmesser aber leidet in der Spülmaschine, betont Giselheid Herder-Scholz. Sie ist Geschäftsführerin eines Solinger Messerherstellers.
Gute Messer gehören nicht in die Spülmaschine. Auch rostfreie Messer, die als geeignet deklariert sind, leiden immer unter den starken Reinigungsmitteln und dem Salz. Besonders die feinste Stelle, nämlich die Schneide, leidet dabei. Sie kann über die Jahre im Mikrobereich porös werden. Winzige Ausbrüche können die Folge sein.
Da stellt sich die Frage, was ist ein gutes Messer? Viele auch sehr scharfe Schneidemesser sind heute billig zu haben, denn die Rohlinge werden aus Blech gestanzt und maschinell einmal scharf gemacht. Sie sind gut zu erkennen an den meist recht biegsamen Klingen. Ihre Karriere in der Küche dauert vermutlich nicht so lange. Anders hingegen bei Messern, die aus Carbonstahl geschmiedet werden, der rosten kann. Die Spülmaschine ist hier tabu. Gleiches gilt aber auch für geschmiedete Edelstahlmesser, denn die mikrofeine Schneide leidet nicht nur unter aggressiven Spülsalzen, sondern auch unter der Wärme in der Spülmaschine.
Temperatur ist für Stahl nicht unbedingt gut. Und natürlich, wenn Sie einen Holzgriff haben, ist klar, der mag Spülmaschine auch nicht. Bei teuren Messern würde ich es nicht machen,
sagt Jens Hirsekorn. Der gelernte Maschinenschlosser schleift in seinem kleinen Geschäft in Stockelsdorf bei Lübeck täglich die Messer seiner Kunden, die oft auch aus den Städten im Umkreis zu ihm kommen. Und er hat noch einen weiteren Pflegetipp parat.
Und natürlich nicht in die Schublade, wo die ganzen Messer drin sind, dass die Schneiden ewig zusammenhauen. Das mögen die natürlich auch nicht haben. Ne? Am besten mit Magnetschiene oder ein Messerblock.
Ein Messer sauber zu halten und gleichzeitig zu schonen, ist also denkbar einfach und verlangt keine Hochtechnologie, wie sie eine Spülmaschine bietet.
Am besten ist es, man reinigt ein Messer mit den Klingen nach unten zeigend unter fließendem Wasser. Speziell bei Holzgriffen sollten diese nicht so viel mit Wasser in Kontakt kommen, da das Holz darunter leidet. Das alles dauert maximal eine halbe Minute. Holzgriffe mögen von Zeit zu Zeit auch etwas Pflanzenöl zum Schutz.
Mit jeder Spülbürste und heißem Wasser gelingt so die perfekte und schonende Klingenreinigung. Klingen aus nicht rostfreiem Carbonstahl trocknet man am besten gleich ab, damit sie keinen Flugrost ansetzen. Auch Edelstahlmesser danken diese Pflege, denn auch sie sind nicht unverwüstlich. Manche Edelstahlmesser sind übrigens mit Carbonstahl kombiniert, wie Jens Hirsekorn verrät.
Es gibt auch Messer, die haben zwei verschiedene Stähle drin. Das heißt also, da wo die Schneide spitz ist, ist ein anderer Stahl als außenrum. Innen ist er denn stabiler, schnitthaltiger, also härter und außen ist ein weicherer Stahl, damit die Klinge nicht abbricht.
Umso mehr also ein Grund, immer genau auf des Messers Schneide Acht zu geben.
Der Verbrauchertipp war das von Detlef Karg. In der Diskussion über die Wiederbelebung der Konjunktur haben sich die sogenannten Wirtschaftsweisen gegen eine Kaufprämie für Autos ausgesprochen. Angesichts der Corona-Krise gelte es, nicht allein die Nachfrage zu stärken, sondern zugleich den Strukturwandel sinnvoll zu unterstützen, schrieben sie in einem heute veröffentlichten Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung. Außerdem werben sie für eine Senkung der Energiekosten. Das würde den Unternehmen und Haushalten gleichermaßen helfen. Das Lufthansa-Rettungspaket steht vor dem Abschluss. Mehr dazu gleich in den Informationen am Mittag mit Christoph Heinemann am Mikrofon. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Danke fürs Zuhören.